Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge. Und das ist die LBS. Zugegeben, bei mir ist es schon wieder eine ganze Weile her, aber irgendwann kam der Punkt, da war die wilde Partyzeit plötzlich irgendwie nicht mehr ganz so wichtig. Freitagabend einfach mal nichts machen, vielleicht den Kamin anmachen oder einfach ein gemütliches Glas Wein auf der Couch genießen, statt sich die Nächte um die Ohren zu hauen. Oder sich vielleicht Gedanken um die Anschaffung eines Airfryers oder einer guten Kaffeemaschine zu machen. Es sind so die kleinen Spießermomente also, in denen man merkt, irgendwas verändert sich. Man wird eben doch ein bisschen älter, auch wenn man es immer vielleicht nicht wahrhaben will, aber das eigene Zuhause wird einem plötzlich wichtiger. Sollte es dir auch so gehen, ich kann dich beruhigen, das ist vollkommen normal. Wahrscheinlich ist es sogar so, du bist Bausparer. Du weißt es nur noch nicht. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, mietfrei im Eigenheim wohnen ist etwas Schönes und Beruhigendes. Aber wie gelingt der Weg in die eigenen vier Wände? Bausparen haben viele nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Dabei ist es womöglich genau die richtige Lösung für dich. Mit LBS Bausparen gibt es Planbarkeit, feste Zinsen und staatliche Förderungen auf deinem Weg ins eigene Zuhause. Und das ist auch eine wichtige Stütze für deine eigene Altersvorsorge. Denn im Alter schuldenfrei wohnen senkt Ausgaben und entlastet dich finanziell. Und statt Miete zu zahlen, tilgst du eben als Eigentümer deinen Kredit und baust so Vermögen auf. Die LBS als deutsche Bausparkasse hilft dir dabei. Sie unterstützt ihre Kunden beim langfristigen Eigenkapitalaufbau mittels Bausparen für den Bau, Kauf oder die Modernisierung einer Immobilie und die Verwirklichung ihres Wohntraums mit Bausparen und Baufinanzierungen. Schau doch unbedingt mal vorbei auf lbs.de und informier dich ganz entspannt zum Thema Bausparen. Auf der Website kannst du natürlich auch eine kostenlose und persönliche LBS-Beratung in deiner Nähe vereinbaren. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute sind wir wieder auf Tour im Münchner Süden bei unserem Lieblingsgast. Das kann ich so sagen. Zweimal im Jahr müssen wir mindestens miteinander quatschen und mal schauen, was die Lage an den Börsen ist und wie es wohl so weitergeht. Er ist natürlich unser Börsenaltmeister, Gründer von D&E Kapital. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Freue mich wie immer sehr, Dr. Jens Erhardt.
Hallo, freue mich auch sehr.
Freue mich auch. Ja, bevor wir mal auf die Börse kommen, wollte ich mal noch schnell ein bisschen über Deutschland reden. Wir haben ja vor zwei Jahren, wir haben neulich erst wieder drüber gesprochen, hatten Sie ja mal eine ausgehauen mit, dass wir die schlechteste Regierung aller Zeiten hatten. Die ist ja glücklicherweise jetzt schon länger passé und jetzt haben wir eine neue und jetzt ist ja Herbst, wie wir hier draußen sehen, und der große angekündigte Herbst der Reformen steht eigentlich an. Sie als Wirtschaftsmensch, fühlen Sie sich abgeholt von der Regierung in Sachen Reformen, dass endlich was vorangeht?
Also ich bin da etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich glaube, nach den schwierigen Jahren, die wir hatten, hätte man das Ruder doch noch mehr herumwerfen sollen. Ich meine, das ist natürlich auch schwierig für Merz mit der SPD im Nacken. Was soll man da machen? Also es gibt ja also in vielen Ländern mittlerweile diese Tendenz, bei entsprechend unklaren Mehrheitsverhältnissen dann eine Minderheitsregierung zu machen. Mhm. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich. Und dann hätte man, glaube ich, vieles viel besser durchsetzen können als so mit der SPD. Aber ist nun mal anders gelaufen. Mal sehen, wie es jetzt wird. Also man kann nur das Beste hoffen.
Mhm. Und es fehlt natürlich so ein bisschen, also es ist schön natürlich, dass man an Dinge wie Bürgergeld oder so rangeht. Dringend nötig gewesen, das ist klar. Wissen wir alle. Aber es fehlt natürlich so an diesen Stellschrauben wie zum Beispiel Energiepolitik oder so. Fehlt mir so völlig das Konzept.
Richtig, richtig. Also gerade Energiepolitik hätte ich mir gewünscht, dass man da was anderes macht. Jetzt wird hier gerade, wenn wir die Kühltürme gerade dieser Tage gesprengt und im ganzen Rest der Welt werden überall Atomkraftwerke gebaut. Und aus dem Klimablickwinkel, wenn man mal darauf rumhaut, ich bin ja auch kein so hundertprozentiger Anhänger dieser einseitigen Theorien in der Richtung, aber wenn man da drauf setzt, hätte man ja eher die Atomkraftwerke behalten müssen. Nicht? Also was Frau Merkel da gemacht hat und die Ampel weitergemacht hat, also das ist eigentlich nach meiner Meinung unverständlich. Wenn man schon gegen Atombomben oder Atomen ist, dann sollte man sich vielleicht darum kümmern, dass man hier nicht aus Amerika so alleingehend einen Vertrag macht, um in Deutschland jede Menge Atombomben zu deponieren. Hier, da hätte man schon eher fragen können, ist das nur besonders sinnvoll, hier da sowas ganz einseitig und nicht europäisch zu machen. Aber naja, warten wir mal ab.
Und dagegen ist quasi Großbritannien macht große Deals mit den USA, während wir wieder mit dem moralischen Zeigefinger wählen.
Ja, genau, richtig, richtig. Also man denkt ja immer, die Briten sind da sehr stark in der Sachen Verteidigung, aber im Grunde geben sie da weniger Geld aus als wir und vor allen Dingen sind sie sehr abhängig von den Amerikanern, nicht? Die ganzen Atom-U-Boote der Briten, die brauchen die Amerikaner, um überhaupt sie am Laufen zu halten und die haben in vielerlei Richtungen gegenseitig, also vor allen Dingen von britischer Seite sind sie sehr abhängig von Amerika und was zählt denn das im Ernstfall? Ne?
Das stimmt schon. Und andererseits wirtschaftlich quasi ist man sehr auf gemeinsamen Investitionen in riesigen Größenordnungen, natürlich energieseitig, um auch große KI-Themen irgendwie voranzubringen. Da passiert im Rest Europas und vor allem in Deutschland irgendwie sehr wenig, was so Zukunftsinvestitionen angeht. Ne?
Ja, völlig richtig. Also große KI-Expansion kriegen wir ja wahrscheinlich gar nicht hin, weil wir gar nicht die notwendige Elektrizität haben. Also da müsste viel mehr gemacht werden und da dauert es ja auch, wie man weiß, sehr lange, ehe das irgendwo oder wieder am Schluss steht, solche Projekte, aber die sind ja nicht mal angefangen. Also ich wüsste gar nicht, wie Europa da in Sachen KI mithalten will. Meine KI ist natürlich die große Frage, ob in Amerika sich diese riesigen Investitionen da 400 Milliarden im Jahr, das soll ja angeblich Richtung 4 Billionen gehen pro Jahr. Also weiß nicht, ob das nicht reichlich übertrieben ist, aber man muss eben sehen, ob sich das Ganze auch im Schluss monetär auszahlt. Also ob wirklich die Gewinne hier so reinkommen, wie man sich es jetzt erhofft. Aber wenn das wirklich der Fall ist, liegt Amerika so weit vorne, da gibt dieser Abstand in Sachen Technologie, Digitalisierung und so weiter zwischen USA und gerade Deutschland immer größer. Und da sind wir völlig hinten dran. Kann man eigentlich nur hoffen, dass KI nicht diese sensationellen Ergebnisse bringt, die man jetzt sich erhofft. Aber das weiß, glaube ich, keiner.
Oder in der Anwendung vor allem, der Hype kommen wird für Unternehmen.
Also erstmal einsetzen, ne? Erstmal ist das ein riesiger Konjunkturmotor für Amerika. Nicht? Ja. Wenn sie also KI rausrechnen, wächst die amerikanische Wirtschaft eigentlich überhaupt nicht. Die Unternehmensgewinne sind zu 80%, die Steigerung zu 80% auf KI zurückzuführen. Also Amerika ist völlig abhängig von der KI-Investitionen in Sachen Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne. Nicht? Also sehr, sehr einseitig positioniert. Wenn das nicht läuft, ist Amerika schon eigentlich schon in der Rezession. Und auch sonst ist Amerika sehr einseitig positioniert, im Konsum zum Beispiel, nicht? 10% der reichsten die 10% reichsten Amerikaner konsumieren ungefähr die Hälfte des Konsums. Und wenn die mal weniger verdienen, weil zum Beispiel der Aktienmarkt KI-bedingt zusammenklappt, denn der Aktienmarkt ist ja auch sehr stark KI-abhängig, dann wird nicht mehr konsumiert in der Ecke, nicht? Also wir haben schon recht einseitige Positionierungen in Amerika. In Europa ist zwar alles nicht sonderlich gut, aber nicht so einseitig positioniert.
Das stimmt, aber immerhin hat man eine Zukunftswelt besetzt, auf das man setzt. Ja, das müsste man ja auch sagen.
Ja, ja, klar, natürlich. Also wenn es vorangeht, geht es in Amerika voran und nicht hier. Ja. Also ich wüsste auch nicht, warum hier in Europa nun die Kultur so riesig anspringen sollte. Alle setzen auf die Verschuldung in Deutschland und normalerweise muss man sich auch schon reichlich dämlich anstellen, wenn man die Verschuldung verdoppelt und die Konjunktur wird dann nicht besser. Aber wenn man sieht, dass in Frankreich da 6% Neuverschuldung vom BIP gemacht wird und also irrsinnig viel, Doppelte von dem, was Maastricht erlaubt. Und wie ist die französische Konjunktur? Die ist auch nicht besser als bei uns, ist genauso schlecht. Also sogar in mancher Richtung befürchtet man, dass sie noch schlechter wird. Also Schulden alleine sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt so das Seligmachende. Aber trotzdem ist es eine einfache volkswirtschaftliche Rechnung. Wenn man kurzfristig einen Haufen Geld ausgibt auf Schulden, ist das natürlich in dem Moment eine Konjunktur, ein Konjunkturmotor. Aber ob der Motor nun auf die Dauer hält und ob nicht nur ein Strohfeuer ist, das muss man sehen. Wäre natürlich schöner, wenn man im Grunde wächst aufgrund von Produktivitätsfortschritten, Reformen und Dingen, die wirklich gesund eine Konjunktur verbessern. Eine Schuldenanhäufung ist ja eigentlich eine ungesunde Geschichte, nicht? Und es wird auch wahrscheinlich eher die Zinsen, wenn sie nicht nach oben getrieben werden, zumindest verhindern, dass sie groß zurückgehen. Und eigentlich bräuchten wir für den Immobilienmarkt niedrigere Zinsen. Und all das wird auch durch solche Reformen eher behindert, nicht? Also so, also durch solche, nicht Reformen, sondern Schuldenreformen, eine Schuldenexplosion wird natürlich so etwas verhindert. Am Schluss könnte es sein, dass das Bonitätsrating von Deutschland dann verschlechtert wird und dadurch die Zinsen hochgehen. Das ist allerdings eine Langfristidee. Also kurzfristig haben wir doch noch immerhin zum Glück so wenig Staatsverschuldung, dass da noch keine Gefahr für eine Bonitätsverschlechterung besteht.
Die USA haben es natürlich auch die letzten Jahre recht gut vorgemacht.
Wie man
den Motor am Laufen hält mit Schulden.
Also da war eigentlich schon zu sehen, dass Schulden schon eine Wirtschaft ankurbeln können, nicht? Also Obama, Biden, Trump, die haben ja alle, das ist eigentlich so, bei Trump wird das immer so herausgestrichen, aber im Grunde war es Biden und Obama haben genauso schon vorher riesige Neuverschuldung pro Jahr da fertiggebracht und ohne diese Neuverschuldung wäre die amerikanische Kultur nicht gewachsen und auch der amerikanische Aktienmarkt, der wäre nicht besser gewesen als Europa. Also es ist alles verschuldungsgetrieben und ist natürlich nicht gerade auch eine gesunde Entwicklung. Und wenn die Amerikaner wieder mal runter wollen auf vielleicht 3% oder so Neuverschuldung, wird das dann eine Konjunkturbremse sein und auch den Aktienmarkt beeinträchtigen. Also sind wir auch bei dem Thema, was macht man mit Aktien? Die sind eigentlich hoch bewertet, weil sie auch so künstlich angetrieben worden sind. Amerika durch Verschuldung, aber auch in Europa, außerhalb Deutschlands, hat man sich ja auch sehr flott verschuldet in vielen Ländern, vor allen Dingen eben in Frankreich, auch in Italien. Aber der Hauptsünder war Frankreich, was ich übrigens schon seit vielen, vielen Jahren immer angekündigt hatte. Man mich immer so ein bisschen belächelt und gesagt, naja, Italien ist ja viel schlimmer. Also in vielerlei Richtungen sind die Schulden größer in Frankreich. Vor allen Dingen auch, was die Schulden bei Unternehmen anbelangt, sind sie neben China die höchsten Schulden weltweit bei den Unternehmen und auch die Verbraucher sind also ziemlich verschuldet. Während die Italiener bei den Unternehmen, ähnlich wie die Deutschen und auch bei den Verbrauchern, nicht so hoch verschuldet sind.
Und Immobilienbesitz haben die Italiener, ne? Das ist ja immer noch das.
Ja.
Die haben auch noch richtig Vermögenswerte.
Ja.
Aber Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, mal auf die USA zu sprechen zu kommen. Wir sehen quasi, wenn man die Technologieinvestitionen, Sie haben es gerade schon angedeutet, gibt es tolle Berechnungen dazu, mal rausnimmt, dann haben wir eigentlich in den USA eine Stagnation. Bei den Unternehmensgewinnen sieht es sehr ähnlich aus. Wenn man den Technologiesektor mal weglässt, sehen wir im Moment überhaupt kein Gewinnwachstum. Also all das, was die Börsen die letzten Monate oder eigentlich Jahre so ein bisschen angefeuert hat. sind die USA, abgesehen von Technologie, eigentlich in einer viel schlechteren Verfassung, als man das im Moment so denkt, auch wenn man auf All-Time-High nach All-Time-High schaut?
Also völlig richtig. Also es wird immer gesagt, ja, die Gewinne für den S&P steigen um so und so viel, so 10% oder so und sowas. Aber wenn man, wie gesagt, Technologie rausrechnet, steigen sie im Grunde seit 2-3 Jahren so gut wie überhaupt nicht. Mhm. Also da hofft man sehr aufs nächste Jahr, gerade wenn die Zinsen nochmal gesenkt werden. Und da rechnen wir ja mit 2 Zinssenkungen. Einige Leute sind dagegen, weil die Inflation eher hochgeht. Aber trotzdem, ich rechne damit, dass das kommt. Also auch die Börse rechnet damit, 90% Wahrscheinlichkeit. Und dann müsste eigentlich hier doch ein positiver Impuls für die Gewinne, aber auch die Konjunktur schon kommen. Also die Zinsen sind enorm wichtig.
Ja, weil es quasi, wenn man mal diese quasi auch Investitionen der großen Tech-Unternehmen, wir haben es ja vorhin besprochen, ausrechnet, sind die USA eigentlich quasi wahrscheinlich schon im zweiten Quartal in der Rezession gewesen. Ne?
Ja.
Und nicht bei 3,
völlig richtig. Also auch zuletzt wurde wieder gesagt, ja, nicht nur gesagt, die Statistikbehörde hat gesagt, 3,8% Wachstum. Allerdings ist das immer so das Quartal mal 4, nicht? Also genau. Das ist nicht gegenüber Vorjahr, das ist nur die Hälfte. Aber woran liegt denn das? Nicht? Genau aus dem ersten Quartal haben sich alle gewundert, warum die Konjunktur da um 0,3% zurückgegangen sein soll. Das lag im ersten Quartal daran, dass die ganzen Importe alle hochgefahren wurden, um die Zölle zu vermeiden. Und zuletzt war es eben so, dass der Gegeneffekt kam. Man hatte eben zu viel schon gekauft am Jahresanfang. Ja. Die Lager waren hoch, die Importe gingen um 5% zurück. Und das haut dann gleich das Wachstum zusammen, dass sogar, wenn man richtig rechnet, Negativwachstum von 1% im ersten Quartal zuletzt da gewesen wäre. Und im ersten Quartal wäre eben ein besseres Wachstum da gewesen als diese minus 0,3. Also die Handelsbilanz geht ja eben doch ins BIP ein, nicht? Also wenn man viel exportiert, dann erhöht es das BIP, und wenn man viel importiert, dann vermindert das das BIP. Und das hat man gar nicht irgendwo herausgestellt. Sagt, oh toll, die Amerikaner wachsen ja so riesig.
Ja.
Genauso beim Konsum. Nicht? Ja. Da sagt man auch, ja, Konsum läuft ja immer noch ganz gut, ist zwar ein Stück schwächer, aber man sieht, dass gleichzeitig die Sparquote in Amerika doch ein gutes Stück zurückgegangen ist. Kann man ausrechnen, wenn die Sparquote gleich geblieben wäre, dann wäre da überhaupt kein Konsumwachstum gewesen. Also es wird im Grunde Amerika immer so ein bisschen dargestellt als so der Wunderknabe der Weltkonjunktur. Aber da ist vieles künstlich gepusht, nicht? Wenn Sie die letzten 3 Präsidenten nehmen, wie die sich neu verschuldet haben einerseits und wie die Notenbank die Bilanzsumme ausgedehnt hat, wenn Sie die beiden Summen zusammenrechnen, kommen Sie ziemlich exakt auf den Wertanstieg in absoluten Beträgen, also in Billionen Dollar, wie Wall Street höher bewertet ist. Das ist natürlich alles schön und gut, und die Amerikaner sind jetzt, fühlen sich alle sehr reich da, nicht? Also das Reichtum pro Kopf ist allzeit hoch bei kaum gewachsenen Verbindlichkeiten. Also das ist, hört sich sehr gut an, aber wenn natürlich die Börse mal einkracht, dann jeder zweite Amerikaner hat eben Aktien, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es von der Seite mal recht happig negativ für Wall Street wird. Mhm. Und ich will jetzt nicht eine Bess ankündigen. Ne? Ich gibt's ja genügend Gurus, die sagen, alles kracht zusammen und Staatsverschuldung ist zu hoch und so weiter. Also mit der Staatsverschuldung sollte man nicht so argumentieren, denn Notenbanken können im Grunde unendlich viel Geld drucken. Die haben das Gelddruckmonopol, und wenn irgendwo Geld fehlt, dann drucken sie eben Geld. Aber wie alles geht das natürlich auch, mal sagen, nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Wenn man nämlich zu viel Schulden aufhäuft, hat man auch zu viel Zinsen auf die Staatsschulden, nicht? Und die waren ja zwischendurch im Zuge dieser Niedrigzinsen, Amerika hatte ja keine Negativzinsen, aber die waren auch sehr niedrig. Wenn man da sehr niedrige Zinsen zahlt, dann fühlen sich alle wohl und sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber inzwischen sind die Zinsen eben doch wesentlich höher, und auch die Zinsen höher, wenn dann also auch die Staatsverschuldung einerseits wächst und die Zinsen höher sind, dann explodieren die Ausgaben für Zinsen, die Zinsen für Fremdkapital, ja, nicht, im Staatshaushalt. Und das ist dann schnell höher als Verteidigung oder andere Riesenbeträge. Nicht? Verteidigung ist, glaube ich, 900 Milliarden oder so. Also dann kommt man doch in Größenordnung, wo man sagt, naja, also so unendlich sollte man das auch nicht weiterfahren. Aber akut ist da im Grunde keine Gefahr, nach meiner Meinung. Also dass jetzt in absehbarer Zeit jetzt irgendwas passiert durch schlechte Staatsfinanzen und man jetzt Anleihen verkaufen sollte.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gab natürlich auch diesen Vorschlag bei den Anleihen, dass die Amerikaner einfach sagen sollten, wir zahlen jetzt keine Zinsen mehr auf ihre Staatsanleihen und die Laufzeit verlängern auf 100 Jahre. Da gab es ja den ernstzunehmenden Vorschlag da im Hintergrund. Aber ich glaube, das wäre eine ziemliche Dummheit, weil dann würde kein Mensch mehr amerikanische Anleihen kaufen. Und die Amerikaner sind wie kein Land angewiesen auf Zuströme von Auslandskapital. Also wenn das nicht der Fall ist, dann bricht der Dollar völlig zusammen. Die Amerikaner haben ja ein großes Handelsbilanzdefizit. Und ist zwar ein bisschen niedriger, als auch immer so gesagt wird, weil der Dienstleistungsüberschuss ziemlich hoch ist, nicht? Internet und all diese Sachen. Aber trotzdem, also da ist also keine akute Gefahr, würde ich sagen.
Naja, auch die Trump-Administration hat dieses Jahr einmal recht schmerzhaft erleben dürfen, dass man Politik nicht gegen Anleihenmärkte machen kann. Wenn man jemand braucht, der die Anleihen kauft.
Genau.
Das ging dann sehr schnell, ist man da wieder zurückgerudert.
Ja, Trump will ja niedrigere Zinsen haben und nicht höhere. Und bei solcher Politik würden die Zinsen hochschießen. Jeder würde seine Dollaranleihen verkaufen. Und das sind noch immer sehr viele Leute. Nicht? Das heißt immer, die Chinesen haben die Dollaranleihen verkauft. Ist auch richtig, aber der Rest der Welt hat eher zugekauft. Nicht? Ja. Die Japaner, Briten und wer auch immer da hat da sogar die noch weiter aufgestockt. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würde der Dollar ganz woanders sein. Mhm. Und die Amerikaner brauchen Kapitalzustrom. Nicht? Und das hat ja bisher auch funktioniert. Nicht? Das ist ein Land, wo die Produktivität hoch ist und man doch sieht, die Investitionen gehen da gewaltig in die Höhe, auch dank Trumps Maßnahmen. Also kein Land der Welt hat, glaube ich, diesen Anstieg an Investitionen für die nächsten Jahre da. Ja. Alles durch Trump. Also der wird immer so ein bisschen als der Konjunkturvernichter da dargestellt. Und die Amerikaner müssen jetzt mehr für Importe zahlen. Ist alles richtig. Für den Konsumenten ist das nicht gut, aber auch für die Exporteure natürlich nicht gut. Ja. Aber sonst ist das eigentlich für die amerikanische Kultur eine gute Sache, diese Investitionen.
Jetzt, Sie haben selber schon gesagt, Sie wollen natürlich keine Bets ausrufen. Trotzdem muss man sich immer fragen, wir haben natürlich jetzt wieder eine tolle Börsenentwicklung gehabt in den USA. Sie war, wie das, was wir die letzten Jahre geredet haben, nur eine Fortsetzung oder sogar Beschleunigung. Also wieder sehr markteng, sehr auf Mac 7 und Technologie. Der Rest ist irgendwie nicht wie erhofft und gedacht irgendwann mal hinterhergekommen, weder Small Caps noch auch der Gleichgewichte der S&P. Also alle Dinge, über die wir die letzten 2 Jahre geredet haben, es hat sich nur eigentlich nur noch weiter aufgeschaukelt. Auch die Bewertung ist wieder sportlich rekordhoch. Das sind natürlich alleine genommen immer keine Argumente dafür, dass sich irgendwas ändert, wissen wir auch. Dennoch ist so ein bisschen die Frage, wie lange kann man dieses Spielchen auf die Art noch so weitertreiben?
Völlig richtig. Also erstmal ist der Oktober immer der volatilste Monat des Jahres. Also da können die Schwankungen erheblich sein. Und wenn es jetzt einkracht im Oktober, heißt es nicht, dass es sich auch wieder erholen kann, dass es bei mir eine Volatilität ist als den Beginn eines neuen Abwärtstrends. Ja. Aber man muss immer sehen, Aktien hängen langfristig ab von den Gewinnen. Und bezogen auf die Gewinne sind US-Aktien, also ganz gleich, ob sie nun die Magnificent Seven oder auch den gesamten Markt nehmen, eher teuer im historischen Vergleich, nicht? Also diese Schiller-PE-Geschichte, wo eben die Gewinne längerfristig geglättet werden, dort ist die PE, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also auf dem höchsten Stand aller Zeiten, außer 2000, da war es noch ein bisschen höher. Aber 1930 oder andere Höchstpunkte, auch 2021 war es ja ziemlich hoch, die waren tiefer, die Bewertungen, als jetzt. Und das ist immer gefährlich, wenn man so hohe Aktienbewertungen hat. Da ist also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Korrektur kommt, groß. Kann natürlich sein, dass die Märkte seitwärts gehen und die Kursgewinnfelder sich jetzt nicht einbrechen und im nächsten Jahr die Korrektur sogar zinsbedingt ein Stückchen besser wird oder durch die Investitionen, die ich gerade nannte und durch auch dieses Beautiful Bill vom Trump, da können die Unternehmen sehr viel mehr abschreiben jetzt in Amerika und das heißt, dass sie sogar rückwirkend zum Teil Gelder vom Staat zurückgekommen, weil sie schon zu wenig abgeschrieben hatten und dadurch eben zu viel Steuern gezahlt haben, weil wenn sie viel abschreiben können, brauchen sie weniger Steuern zahlen. Das ist dann konjunkturfördernd. Und wenn wirklich die Zinsen gesenkt werden, müsste das auch eine gewisse Konjunkturförderung sein. Also es kann sein, dass im nächsten Jahr wirklich die Gewinne ein Stück in die hohen Bewertungen hineinwachsen und dass wir jetzt nicht also sehen, da gibt's ja nur Gewinnrückgänge und die Aktien sind zu hoch bewertet, da bleibt dann nichts anderes übrig, als dass mal eine Korrektur bei den Aktienkursen stattfindet. Also so ist es im pessimistischen Fall, aber ich würde es eher sagen, das ist nicht der realistische. Der realistische ist, dass doch im nächsten Jahr die Gewinne steigen werden in Amerika. Viel hängt vom Konsum natürlich ab. Das ist 70% der Konjunktur. Die Löhne steigen da relativ wenig. Also vom Konsum wird nicht so viel Zuwachs kommen, zumal auch die Sparquote schon ein Stückchen zurückgegangen ist. Da ist immer so ein bisschen Puffer. Wenn die hoch ist, dann macht auch geringerer Lohnzuwachs nicht so viel. Dann gibt man eben mehr vom Ersparten aus und dadurch hält man den Konsum hoch. Aber wie gesagt, wenn man den jetzigen Konsum schon im Rückgang der Sparquote bereinigt, ist der nicht so dolle. Also einen Riesenaufschwung fürs nächste Jahr sehe ich konjunkturell nicht. Aber es könnte sein, dass doch auch bei den Unternehmen zum Teil die Sache ganz gut weiterläuft. Also auch gerade bei dieser heißesten Ecke der KI. Da sind die Prognosen zumindest für die Investitionen fürs nächste Jahr nochmal weiterhin sehr, sehr gut. Also da sieht man noch nicht, die kriegen kalte Füße und denken, die Investitionen zahlen sich nicht aus. Die gehen da alle rein. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil die Konkurrenz reingeht, wollen sie auch rein. Und das ist was Neues diesmal. Eigentlich sind die Magnificent Sieben eigentlich Unternehmen gewesen, die alle ein bisschen was anderes machen. Ja. Tesla oder so. Aber auch die anderen sind ja nicht diejenigen, die das Gleiche machen. Die einen machen mal Medien, die anderen Telefone und so weiter. Ja. Und jetzt aber machen sie alle KI wie die Wilden. Ja. Und wenn sie da alle viel investieren, werden sie sich am Schluss alle Konkurrenz machen da, nicht? Das hat es ja noch nie gegeben, dass unter diesen Magnificent Sieben eine Konkurrenz gewesen wäre. Die haben alle ihre schönen hohen Gewinnmargen, ihre Moats, wie man so sagt, diese Burggräben rundherum, dass also nicht so weiter so schnell die Gewinnspannen einbrechen können. Aber wenn die sich jetzt Konkurrenz machen, dann sind diese sogenannten Moats dann sofort weg, nicht? Also das könnte ja auch eine eher unangenehme Sache sein. Aber das sehe ich noch nicht kurzfristig. Also kurzfristig sind diese Investitionen immer noch sehr, sehr stark. Und dann auch diese Geschichte, dass man sich so im Ringtausch dort so nach vorne hilft, nicht so wie bei Oracle da zuletzt und anderen, das kann natürlich noch viel stärker werden. Das ist erst vielleicht erst der Anfang. Das wurde auch in der Internetkrise da um 2000 ziemlich lange, ziemlich stark gemacht. Also das muss jetzt auch noch nicht so, ist vielleicht ein Signal für zu große Spekulationen und so ein bisschen Wetterleuchten schon, aber es muss noch nicht der
Beginn einer Blase
sein. Noch nicht der Beginn des Platzens der Blase sein, genau, aber wahrscheinlich ist es schon eine Blase, wenn man die Kursgewinnverhältnisse nimmt. Also die waren sogar, glaube ich, 2000 noch mal ein bisschen höher bei diesen besonders hoch bewerteten Wachstumsaktien, aber trotzdem sind ungesund hoch. Und wenn das Wachstum mal zurückgeht, da was noch nicht der Fall ist, dann gibt's sicherlich auch ein Einkrachen der Blase und dann geht's dort in dem Sektor zurück. Aber ob das nun noch eine allgemeine Börsenwert für alle Aktien sein wird, ist auch wiederum nicht sicher. Zum Beispiel Healthcare-Aktien sind eigentlich jetzt jahrelang gefallen oder haben zumindest gegen den Index miserabel abgeschnitten. Und das ist ja eigentlich eine Branche, wo man sagen sollte, Leute werden immer älter und kränker und das ist eigentlich eine Wachstumsbranche. Nur hat Trump eben versucht, die Preise dort runterzudrücken, was ja eine seiner positiven Aktivitäten ist. Und das scheint ihm auch zu gelingen und das hat auch diese Stimmung ziemlich verhagelt in dem Sektor. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, nachdem doch einige Sachen auch durch sind dort im Preis herabsetzen, diese Ecke wieder entdeckt wird. Nicht? Also dass vielleicht auch andere Branchen wieder auf die Beine kommen, wenn dann KI mal nicht mehr so das alleinige Seligmachende an der Börse ist.
Das wäre also die Frage, wenn wie Sie sagen, die Chance natürlich groß ist, dass unter anderem natürlich durch das Thema Zinssenkungen und so weiter die Unternehmensgewinne doch so langsam in die Bewertung reinwachsen, abseits eben Technologie, die haben ja nun auch relativ gutes Gewinnwachstum. Würde das dafür sprechen, dass wir vielleicht doch tatsächlich mal eine etwas mehr Marktbreite bekommen würden? Sprich, andere Sektoren vielleicht auch mal die Chance haben, aufzuholen? Das heißt also, ja nicht, dass man KI deswegen oder Technologie deswegen abstoßen muss, aber
ja,
dass der Rest vielleicht auch mal kommen könnte.
Da ich halte schon länger drauf. Ich halte das schon möglich. Ich bin natürlich kein Experte, zum Beispiel für amerikanische kleine Aktien, aber die Tatsache ist, dass die ziemlich hoch verschuldet sind. Ja. Und wenn die Zinsen zurückkommen, macht allein das schon eine Menge aus. Also es gibt ja immer diese Gewinnvorausschätzungen von den großen Brokerhäusern und die sagen, ja, das Gewinnwachstum bei diesen Magnificent 7 wird sich abflachen. Also da geht's nicht 20-30% nach oben, sondern vielleicht nur noch 10%. Aber bei den kleinen Aktien, da schätzen eigentlich alle, dass da recht gute zweistellige, vielleicht 15% oder so Wachstum an Gewinnen da kommen soll, da 26, 27.
Ja.
Also ich meine, da ist schon immer viel Hoffnung gewesen in der Ecke und dann kam doch nichts. Also man muss da vielleicht auch ein bisschen skeptisch sein, aber beobachten sollte man das ja. Es war ja auch im 2000 so, also war diese Internet-Euphorie und danach gingen eben doch einige andere Werte doch auch. Nicht? Ich habe damals die Kali und Salz also und andere Rohstoffwerte empfohlen im 2000, da, weil ich gesagt habe, die lieber nicht die ganzen lieber, sehr hoch bewerteten Wachstumswerte, neuer Markt und all diese Titel. Und dann hat sich so eine K&S dann verzehnfacht, obwohl der gesamte Markt runtergekommen ist, also zumindest lange Zeit. Also nach 2000 gingen eben auch die kleinen und mittleren Aktien wesentlich besser als diese Wachstumsaktien. Also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass wir sowas Entwicklung wiederkriegen.
Und zumindest mal, ich sage mal, es gibt ja auch etwas dazwischen, zwischen den, sagen wir mal, wirklich Small Caps wie Russell 2000 und quasi dem Rest des S&Ps abseits von Technologie.
Ja, Mid-Caps.
Genau, da sind schon auch viele Unternehmen dabei, die noch deutlich zurückhinken.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ja, ja, genau, genau. Also wie gesagt, die PEs sind eigentlich weltweit bei den gleichgewichteten Indizes kleiner. Also das heißt, bei der Masse der Titel sind die PEs niedriger, die Bewertung gesünder als bei den großen Wachstumswerten. Ich meine, es macht natürlich auch Sinn irgendwo, solange die Gewinne da 20-30% steigen. Die Börse liebt immer Aktien, wo die Gewinne stark steigen, egal wie hoch die Bewertungen sind, aber es rächt sich dann umso mehr bei diesen Titeln,
wenn das Wachstum ausbleibt.
Das haben wir oft genug gesehen und da sind schon gewisse Gefahren gegeben, glaube ich, im Moment. Also zu sagen, das geht so ewig weiter mit diesem Superwachstum, das ist also, mal sagen, nicht nur unwahrscheinlich, sondern unmöglich. Also
muss man mal, abgesehen von der blanken Statistik, Oktober gilt immer als sehr volatiler Monat, generell, wie Sie gerade schon gesagt haben, bedingt dadurch, dass wir diese Bewertungsspirale schon ganz schön nach oben getrieben haben, ein bisschen befürchten, ich denke da mal an letzte Woche, als Trump dann irgendwie auf dem Sofa Freitagabend noch kurz vor Börsenschluss noch mal kurz 100% Zölle auf China ankündigt, dann gibt es riesen Verwerfungen und dann ein paar Stunden später rudert er zurück und sagt, nee, ist doch alles fein. Aber man hat sehr schön gesehen, wie hektisch plötzlich alle wurden und dann mal ganz schnell auf den Verkaufsknopf drücken wollten.
Ja, völlig richtig.
Wegen am Ende des Tages nichts und wieder nichts, weil man weiß ja am Ende des Tages, er klopft sehr viel auf den Busch, um mal ein bisschen Druck auszuüben und wird dann am Ende dann doch wieder zurückrudern. Ja. Ist das was man, wo man einfach damit rechnen muss, dass wir sehr deutliche Schwankungen sehen, wenn mal eine Negativnachricht sei, dass eben wirtschaftspolitisch durch Zölle oder eben die eine oder andere, jetzt ist Bilanzsaison, der eine oder andere Ausblick vielleicht doch nicht so toll verläuft wie gehofft, abseits der Technologie?
Ja, ja. Also man sieht als Reaktion, die Märkte sind ja doch ein Stück runtergekommen, schon, dass die Märkte schon verletzlich gegen schlechte Nachrichten sind. Es ist immer sehr gut, wenn schlechte Nachrichten kommen und dann steigt es sogar. Es gibt's ja auf dem Tief einer Bässe im Allgemeinen, dann denkt man manchmal, oh Gott, jetzt haut es alles völlig nach unten durch, weil obendrein noch eine schlechte Nachricht kommt und überraschend geht's dann hoch. Das ist meistens ein Zeichen, dass die Börse wirklich unten ist. Aber wenn die Börse oben ist, das kennzeichnet sich dadurch, dass schlechte Nachrichten sich auch in schlechten Kursen dann auswirken und das haben wir wirklich gehabt. Es kann natürlich sein, wenn wirklich jetzt mal eine schlechtere Periode kommt, dass die Favoritenaktien mit den hohen Kursgewinnverhältnissen leiden, aber der ganze Rest nicht so schlimm unter Druck kommt und insofern die Indizes mehr Bears signalisieren als gefühlt, als man wirklich mit den Einzelaktien dann runtergeht. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Aber insgesamt ist es schon so, dass sozusagen mal auf die nächsten Monate gesehen nun nicht gerade ein sehr, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis da ist, glaube ich. Also die Bewertungen sind hoch und was soll dann noch an positiven, guten Nachrichten oben drauf kommen? Und Trump ist schon eine gewisse Gefahr. Also der ist einfach zu erratisch und gerade China setzt er unter Druck, nicht? Ich glaube, die chinesischen Exporte Richtung China sind, glaube ich, im letzten Monat um 27% zurückgegangen, wenn ich es recht erinnere. Auf jeden Fall beträchtlich zurückgegangen. Ja. Und gleichzeitig haben die Chinesen aber ihren Export, glaube ich, um 8% erhöht, nicht? Also es geht doch da im Welthandel jetzt mehr in die Länder des globalen Südens und das geht dann auch so ein bisschen an unserem Wachstum vorbei, nicht? Wir haben ja auch doch Amerika als Hauptexportland für Deutschland und da gab es ja auch zuletzt ein paar Rückgänge und Das ist eigentlich besonders schmerzhaft dann für uns. Also China haben wir schon, glaube ich, einkalkuliert, dass das nicht mehr so geht wie bisher. Ja. Aber die Chinesen sind eben enorm wettbewerbsfähig geworden, nicht? Die Autos, Elektroautos bauen sie zum halben Preis, aber zur gleichen Qualität. Und ja, das ist natürlich für Deutschland dann schon eine Riesenbelastung. Deutschland ist eigentlich ein Exportland in erster Linie und ebenso in erster Linie ein Automobilexportland, ja, nicht? Und wenn die beiden Bereiche unter Druck sind, ist das für Deutschland schwierig. Und ob man das nur mit einem Haufen Schulden wirklich gut kompensieren kann oder sogar überkompensieren kann, wird man sehen. Aber der Welthandel läuft nicht mehr richtig. Und das ist für ein Exportland wie Deutschland einfach schwierig, nicht? Man denkt immer, Deutschland, das ist ja so ähnlich wie Japan oder auch China, die exportieren ja auch enorm viel. Deutschland exportiert ein Vielfaches bezogen aufs BIP, ja, gegenüber diesen Ländern, im Grunde das Dreifache. Mhm. Und wir hängen also dreimal so stark ab von der Weltkonjunktur wie diese Exportländer. Und das müsste sich nach meiner Meinung schon auch zumindest teilweise bei Exportaktien negativ auswirken. Also binnenorientierte Aktien, vielleicht sogar auch MDAX gegenüber DAX, könnten sich da vielleicht sogar besser halten, da, als nun welche, die sehr stark vom Export abhängig sind. Aber auch da gibt es wieder große Unterschiede, nicht? Also Automobil, wissen wir alle, hat schwierige Zeiten. Dagegen andere Großunternehmen wie Siemens, die sehr stark im Export auch sind, da hört man eigentlich von Siemens eher positive, ja, Signale und gute positive Gewinnsignale. Also man kann da auch nicht einfach sagen, alle Exportwerte sind jetzt schlecht, weil der Welthandel nicht läuft. Also man muss da sehr differenzieren.
Es gibt nun Teilbereiche, wo der Welthandel halt doch sehr gut funktioniert, weil eben überall alles gefragt ist, ne?
Genau,
und
genau.
Das
genau.
Energiethema natürlich.
Aber es gibt eben auch Bereiche, die seit Jahren nicht laufen, das ist Automobil. Und ja, wir haben eigentlich auch seit Jahren keine Automobilaktien mehr angefasst. Und ich sehe auch jetzt noch nicht den Zeitpunkt, dass man da schon rein muss, trotz der niedrigen Bewertungen. Ist eigentlich sehr schade, aber ich glaube, das ist immer noch zu früh.
Es ist ein bisschen wie bei hoher Bewertung. Ja? Es hat alleine keinen Auslöser für einen Kauf oder Verkauf.
Ich sag
eine niedrige
schon,
Bewertung hat manchmal auch seinen Grund.
Die Börse geht dahin, wo die Gewinne steigen, ganz gleich, ja, wie hoch die Bewertungen sind. Und sie gehen da weg, wo die Gewinne nicht steigen, ganz gleich wie hoch die Bewertungen sind. Die sind nämlich niedrig in diesem Sektor. Aber da muss erst der Turnaround kommen, bevor die Börse da wieder, die Fondsmanager wieder reinspringen.
Sie haben schon gesagt, es fehlt natürlich so ein bisschen das Potenzial für gute Nachrichten, dass das quasi den Meeresspiegel nochmal so ein gutes Stück anheben könnte.
Richtig.
Ist man dann taktisch mal besser aufgestellt, wenn man ein bisschen Liquidität hortet? Also es ist ja nie das Signal, dass wir alles verkaufen, das wäre immer dumm, aber ja, dass man mal ein bisschen mehr, also sagen wir mal, in die Breite geht und auch ein bisschen Liquidität hortet.
Also absolut richtig. Also ich tue immer gerne das Gegenteil von dem, was die Masse macht. Und heute kam der Fondsmanager, ja, also Global Fund Manager Survey von der Bank of America, genau. Und da sind die Cashquoten mit 3,8% auf den niedrigsten Stand, ich glaube seit 2011 oder so ähnlich, also ja, ziemlich niedriger Stand. Und das ist dann immer nicht gerade so der Zeitpunkt, wo man nur richtig in die Aktien reingehen sollte, sondern sollte man antizyklisch vielleicht selber ein bisschen mehr Cash machen. Weil das moderne Cash ist ja Gold, das Thema haben wir noch gar nicht so angesprochen.
Genau,
nicht viele sagen, was soll ich denn mit Gold, mit Cash? Das wird ja doch nur ständig entwertet und ja, die EZB und die Fed, die drucken ja kräftig um die Wette und da gehe ich doch lieber in Cyber-Geschichten rein, die ja, können nicht so drucken und bei Bitcoin gibt es diese 21 Millionen und nicht mehr, also da gehe ich lieber in Bitcoin. Aber zuletzt hat man schon gesehen, ja, Bitcoin schwächelt so etwas, zumindest gegenüber Gold. Und vielleicht ist das also auch eine Sache, die so vor einer Konsolidierung erstmal steht. Aber es ist natürlich so, wenn Trump sozusagen diese ganzen Cyber-Geschichten fördert, dann ist wahrscheinlich Bitcoin eher was mit Rückenwind. Und trotz dieser Rückschläge, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist da immer noch ein langfristiger Anstieg da. Also würde ich jetzt auch nicht verteufeln. Ich habe mich nie stark gemacht für Bitcoin, weil ich immer gerne irgendwas bewerte nach innerem Wert, Substanz, Dividende, Gewinn und so weiter. Und das, diese Orientierungspunkte haben sie bei Bitcoin nicht, aber es ist eine einfache Geschichte. Wenn es wenig gibt und alle wollen rein und dann fördert noch die wichtigste Regierung der Welt das, dann kann man sich auch schwer vorstellen, dass nicht irgendwo da zumindest ein positives Chance-Risiko-Verhältnis mal zumindest zeitweise da ist. Mhm. Also ich halte mich da bei Bitcoin raus. Ich habe mir ja immer auf Gold gesetzt, obwohl Gold auch nicht so eine Geschichte ist, die immer gut war, nicht? Also Gold hat gerade zuletzt jetzt inflationsbereinigt seinen Stand von 1980 wieder erreicht. Also das
vergessen schon viele.
Ja, ja,
bei
genau.
Allem Hype.
Genau, also ist auch inflationsbereinigt auf dem Allzeithoch, ist schön und gut. Aber wenn man bedenkt, wie Aktien seitdem gestiegen sind, nicht? Also das sind ja doch immerhin eine vierstellige Prozentzahl an, an Kursgewinn bei S&P zum Beispiel. Und dann ist man mit Aktien auf die Dauer doch nicht so falsch aufgestellt, wie das jetzt in letzter Zeit aussah. Zuletzt war ja wirklich Gold besser gestiegen als die besten Aktien, auch die Magnificent Seven wurden, glaube ich, outperformed. Aber das muss nicht immer so sein, dass Gold also immer vorne weggeht. Und dieser Trade, dass jetzt praktisch da nun die Währung praktisch nicht mehr akzeptiert werden, sozusagen. Diese
Fiat-Währung,
ja, genau, die Fiat-Währung nun wirklich völlig destabilisiert werden, das halte ich für unwahrscheinlich. Also gerade in Zeiten, wo die Wirtschaft nicht so überboomt, in Rezessionszeiten, sind die Leute doch wieder in Staatsanleihen und Cash, auch in den Dollar gerade reingegangen und aus anderen Währungen raus und in den Dollar rein. Also das nun gerade der Dollar nun so völlig wertlos werden soll und man deshalb in Gold reingehen sollte, halte ich für übertrieben. Und ich meine, bei Aktien ist das kurzfristige Timing oft abhängig so von dem Greed and Fear Indikator. Wenn alle greedy sind, alle Greed in ihren Dispositionen zeigen, dann ist die Börse eher oben, aber war bis unter 30 die Greed and Fear zuletzt unten. Also diese Korrektur haben wir schon gehabt zuletzt. Also es spricht vielleicht dafür, dass wir nicht für eine richtig ganz starke Oktoberbässe jetzt vor uns haben. Und bei Gold dagegen war dieser Greed and Fear Indikator auf 90 Greed hoch, nicht? Also,
genau, also auf Extremgier.
Extreme Gier. Und auch sonst, wenn man so RSI, so Schwankungsindikator nimmt, da waren wir, glaube ich, fast noch nie so hoch im Schwankungsindikator bei Gold und Silber. Also ich finde es auch keine schlechte Sache, um da was sich hinzulegen. Aber da gerade jetzt massenhaft reinzugehen, ist vielleicht vom Timing etwas falsch. Und also nach markttechnischen Indikatoren müsste es eigentlich auch bei Gold und Silber mal eine Korrektur geben. Mhm. Wobei angesichts der Notenbankpolitik, die wir heute haben, die im Zweifel ganz anders als die Deutsche Bundesbank früher disponieren, die also nicht die Inflationsbekämpfung sehen, sondern immer die Konjunkturankurbelung sehen, also die Gelddruckerei sehen, da kann es natürlich schon auf die Dauer für Gold ein bisschen Rückenwind von der Seite geben und für Silber. Also dass sozusagen der Langfristtrend vielleicht nicht kaputt ist, sondern aufgrund der doch ganz anderen Notenbankpolitik heute als meine geliebte Bundesbank sozusagen, die hat ja auch sozusagen weltweit vorgemacht, dass man sich von der Politik, von den Politikern abkoppelt. Die wollten, hatten natürlich auch Politiker damals, die gerne so mal vom Staat ein paar D-Mark rübergereicht kriegen wollten. Und da hat die Bundesbank immer gesagt, hier, nur solange das möglich ist, die Inflation nicht irgendwo hier wieder angetrieben wird. Die haben gesagt, wenn die Inflation unten wird, kommt das Wachstum von selbst. Ja. Und heute ist so, dass man sagt, na, da kommt ja nichts an Wachstum, wir müssen ordentlich Geld drucken für Wachstum.
Ja.
Und das ist eine völlig neue Einstellung. Und das ist auch der wahre Hintergrund, warum Gold und Silber, glaube ich, sich besser entwickelt haben die letzten Jahre als früher, wo lange doch eine Seitwärtsentwicklung auch nur da war.
Und vor allem natürlich auch in diesem Jahr, weil man eben sieht, dass die quasi Schuldenexzesse, sage ich jetzt mal, massiv zunehmen werden und zwar überall.
Selbst, ja, das ist
beim
Übersparer
Deutschland.
Genau, das ist auch das beste Beispiel. Also früher war Deutschland Vorbild für die ganze Welt hier und hat prima mit dieser Entwicklung Wirtschaftswachstum gehabt. Wir haben in D-Mark-Zeiten unseren Goldbestand jedes Jahr erhöht. Wir haben jedes Jahr aufgewertet. Und durch die Aufwertung waren die Unternehmen gezwungen zu rationalisieren, die beste Produktivitätsentwicklung, die man sich vorstellen kann, voranzutreiben. Ja, mit dem Euro, da hat man den Zwang nicht, keine Aufwertung, kein Produktivitätswachstum groß notwendig durch bessere Maschinen oder ähnliches. Also da hat sich eine Menge geändert, nicht? Und dass wir früher jedes Jahr eben unseren Goldbestand erhöht haben, da, das war ja auch ein Zeichen von Wohlstand. Und ja. Heute, da haben wir eher abnehmende, das stagnierende Goldbestände. Und dann liegt das Gold auch noch irgendwo in den USA und man fragt sich, warum es nicht zurückgeholt wird. Ja. Dann wird dann immer gesagt, ja, das ist so, so gefährlich, so Transport und kostet Versicherung so viel und also das machen wir lieber nicht und so. Also
ich hat hätte noch jemand nachgeguckt, ob es noch da ist.
Aber ich hätte, ich hätte als Bundeskanzler sofort gesagt, hier, das Gold muss ja wieder zu uns nach Hause.
Ja. Absolut, ja.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Die Dollarschwäche, die wir letzten Monate gesehen haben, auch wenn wir mal noch die Staatsanleihen mit dazu packen und das Gold, Zeichen für zu viel Schuldenexzesse aus, sagen wir mal, von den vorsichtigen Teil der Wall Street und der Investorenschar?
Ja, ich meine, der Dollar ist ja doch für viele überraschend. Für mich nicht. Ich habe zum Glück den Dollar voll abgesichert gehabt. Das war auch für meinen Fonds ein gutes Plus dieses Jahr. Aber der Dollar ist keine Schwachwährung. Also das würde ich nicht so sehen. Ich meine, gerade wenn es irgendwo schwierigere Zeiten gibt in der Konjunktur, gab es in der Vergangenheit eher Zuflüsse in den Dollarraum und nicht so eine hektische Anti-Dollar-Stimmung, wie wir sie jetzt zum Teil haben, die auch teilweise eben so eine Anti-Trump-Stimmung ist. Aber Amerika ist halt doch immerhin, ja, der Dollar ist der größte Währungsmarkt der Welt, nicht? Wenn man bedenkt, dass da zweistellige Billionensummen täglich an Dollars hin und her gehen. Also das haben sie beim Gold nicht und in anderen Währungen erst recht nicht. Also der Dollar ist einfach ein sehr liquides, flüssiges Asset und das wird man nicht so leicht ersetzen können. Die BRICS-Länder versuchen das schon lange, aber vielleicht kommt das auch irgendwann mal, nicht? Denn die G7 vertreten ja nur 10% der Weltbevölkerung. Ja. Aber das sehe ich nicht von heute auf morgen, dass der Dollar dort seine führende Stellung verliert.
Ist ja auch aus, sagen wir mal, aus Euro-Anleger-Sicht nicht ganz unwichtig. Hat jahrelang quasi immer so ein bisschen einen Schnaps oben drauf gegeben auf die Rendite, und zwar einen ziemlich ordentlichen. Und jetzt eben auch mal ausgebremst. Hat er so ein bisschen seinen Boden gefunden für das nächste Jahr?
Ich glaube schon. Denn wenn man sieht, wie viele Leute sichern eigentlich den Dollar ab Und zuletzt haben, ich glaube, 80% der Anleger, die Aktien in Amerika gekauft haben, den Dollar sofort abgesichert und 50% der Anleger, die Anleihen kaufen, haben sofort abgesichert. Also das gab es noch nie, dass so viele abgesichert haben. Und wenn alle sozusagen davon ausgehen, dass der Dollar fällt, dann aus der Markttechnik her denke ich häufig, naja, also dann wird wahrscheinlich zumindest keine Riesenwest da bevorstehen. Und ich habe meine Dollarabsicherung wieder aufgelöst kürzlich, da als der Dollar da entsprechend unten war. Und ich denke, er müsste sich eher zumindest stabil entwickeln, sagen wir mal so.
Was machen wir denn eigentlich mit diesem, mit dem ganzen Anleihenapparat? Es hat sich irgendwie, jetzt reden wir seit 2-3 Jahren darüber, so viel ist nicht passiert, ja.
Ja, mir hat man ja sogar vorgeworfen, dass ich es nicht richtig erkannt hätte, dass die Anleihen so eine tolle Anlage wären, weil die Zinsen runterkommen würden. Ich hätte diesen Zinssenkungstrend völlig verpasst. Also im Grunde war es ja diesmal so, dass ausnahmsweise eigentlich die Bondmärkte wenig reagiert haben auf die Zinssenkung.
Ja.
Also im Grunde in Deutschland haben sie 8 EZB-Zinssenkungen und der 10-jährige Zins für Bundesanleihen ist immer noch die, für die 10-Jährigen 2,7 knapp Prozent. Da hat sich so gut überhaupt nichts getan. Nicht? Also die Immobilienunternehmer, die da im Zuge dieser EZB-Zinssenkung auf bessere Refinanzierung, Umschuldung und so weiter gehofft haben, die sind dann schwer enttäuscht. Und also die Bondmärkte sind im Grunde enttäuschend gewesen. Und nachdem im Grunde da eigentlich eine Bond-Base da gewesen ist, die eigentlich eine 200-Jahre-Bond-Base war, zumindest in Amerika hat man das gesagt, war also in 200 Jahren nicht so schlecht, die Kursentwicklung, hätte man eigentlich da doch eine sehr, sehr gute Kursentwicklung erwarten müssen im Zuge dieses weltweiten Zinssenkungstrends bei den Leitzinsen. Aber die tatsächlichen Marktzinsen sind also da zumindest in den USA und Deutschland nicht so stark zurückgekommen. Deutschland gar nicht, Europa wenig, also Frankreich sogar eher gestiegen. Nicht? Das hängt eben auch von der Bonität und, wie Sie schon gesagt haben, von der Staatsverschuldung ab. Die Leute mögen keine Anleihen kaufen, wenn die Staatsverschuldung da explodiert. Aber es hängt auch mit der Konjunktur zusammen. Wenn die Konjunktur schwächer wird, und wir haben ja zumindest in Teilbereichen, auch in den USA, nehmen Sie den Immobilienmarkt zum Beispiel, eine schlechtere Konjunktur, auch der Konsum hat sich eher enttäuschend entwickelt. Und wenn die Konjunktur nicht überbordet, dann ist die Nachfrage nach Krediten nicht sehr hoch. Und dann gehen die Zinsen eben doch zurück. Also es ist im Allgemeinen doch ein klassischer Zusammenhang. Nicht so gute Konjunktur und doch bessere Anleihekurse und rückläufige Zinsen. Also ich glaube, es ist zwar aufgeschoben mit diesen besseren Kursen für Anleihen, aber nicht völlig aufgegeben. Aber zum anderen, wenn man sagt, dass die Zentralbanken in Zukunft immer im Zweifel Gas geben werden und sich vielleicht sogar damit abfinden werden, dass man nicht 2% Inflation, sondern 3% Inflation dulden wird, dann werden natürlich auch die Anleihen nicht wesentlich vorankommen vom jetzigen Zeitpunkt aus. Und dann wäre man eher gut bedient, dass man kürzere Laufzeiten nimmt. Vielleicht so 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre oder sowas. Viele haben zuletzt da auf 10 Jahre und länger gesetzt und gesagt, ja, jetzt verdiene ich mal ordentlich da. Das ging mal ganz kurzfristig auch gut, aber dann gab es auch enorme wieder Gegenentwicklung, dass man mit diesen langfristigen Anleihen da doch nicht so toll lag. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man eher mit guten Aktien sich bestücken sollte als mit langfristigen Staatsanleihen.
Das ist am Ende wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Zeitenwende. Man sieht das eigentlich auch bei der Fed mit der ersten Zinssenkung in diesem Jahr im September, dass, wo man ja selber sich auch eingestanden hat, naja, eigentlich gibt es keine Gründe dafür, weil Wirtschaft ist noch okay stabil, und aber die Inflation ist immer noch 3%. Dass man sagt, solange die irgendwo in der Ecke ist, gucken wir lieber die Wirtschaft an.
Genau, ich meine, da hat der Arbeitsmarkt im Grunde, glaube ich, einen Hauptausschlag gegeben. meine, da waren ja auch sehr lange sehr gute Zahlen immer genannt worden und die kamen dann mal von dieser obskuren Geburten- und Sterbetabelle, ja, wo die Neueinstellungen von selbstständigen Amerikanern da festgehalten werden. Und ja, da hat man so alte Erfahrungswerte genommen und gesagt, bei dem und dem volkswirtschaftlichen Wachstum hat man die und die neuen Beschäftigten eingestellt. Bei den Selbstständigen gemessen wurde das gar nicht. Das wurde meistens jahrelang später dann erst festgestellt, wie es tatsächlich ist. Ja. Und da hat man ja zuletzt gleich in richtig riesiger Größenordnung da die Statistik nach unten setzen müssen, dass eben vorher viel zu viel neue Arbeitsplätze ausgewiesen wurden. Und das war, glaube ich, ein Schock für viele Politiker in Amerika gerade, dass also die Kultur sich da völlig zu verfinstern scheint. Aber der Arbeitsmarkt war im Grunde doch ein bisschen eine Übertreibung wieder, weil vorher nach oben übertrieben wurde, sah das jetzt ganz noch schlechter aus, als es wirklich war. Also viele Bereiche der Konjunktur sind ja doch relativ stabil und eben künstliche Intelligenz wächst noch enorm. Also bisher sieht man eigentlich noch nicht, dass die amerikanische Kultur in der Rezession ist. Aber sie wäre wahrscheinlich in der Rezession, wenn man KI-Wachstum auf Null setzen würde und sagen, da gibt's gar kein Wachstum. Also ist doch nicht so ganz ungefährlich. Und insofern war die Zinssenkung nach meiner Meinung richtig, obwohl die Inflation gerade zuletzt wieder gestiegen ist. Also die Bundesbank hätte da wahrscheinlich nicht die Zinsen gesenkt. Aber heute ist es so, dass eben im Zweifel immer die Kontur berücksichtigt wird und dass man sagt, lieber auf die Konjunkturstimulierung achten als eben auf die Inflation. Und da gab es witzigerweise in Amerika zuletzt jemanden, der gesagt hat, die Amerikaner haben nicht nur dieses Doppelmandat, im Gegensatz zu früher den Deutschen, die haben gesagt, nur Inflation bekämpfen, die niedrig halten. Und das Doppelmandat heißt also auch Wachstum in Amerika unterstützen. Aber da hat jemand gesagt, das dritte Mandat, dreifache Mandat muss heißen, dass auch die langfristigen Zinsen unten gehalten werden. Ja. Und das ist natürlich dann auch irgendwas, was auf die Dauer gerade nicht gut für die Zinsen ist, weil man dadurch eben zu stark stimuliert und dann wieder eher Richtung Gold schielt, als nun wirklich sagt, ich kaufe mal ein paar Anleihen, weil die Inflation zurückgeht oder unten ist.
Ist das vielleicht auch so ein Hoffnungsding für, wenn man mal so auch schon in Richtung ins neue Jahr reingeht, diese neue Haltung, wenn wir sagen, wir kriegen eben noch unsere 2-3 Zinssenkungen, weil ja eigentlich sehen wir eine Schwäche im Arbeitsmarkt und auch Konsumzurückhaltung oder zumindest Konsumentenvertrauen ist relativ negativ, dass sich das dann eben auch relativ schnell wieder drehen kann, wenn man eben an der Zinsschraube nach unten dreht.
Ja, richtig. Also es gibt ja auch in der FED Leute, die sagen, müsst sogar die Zinsen erhöhen, nicht? Oder zumindest nicht senken.
Es sind aber nicht die nächstes Jahr Paul beerben wollen.
Ja. Paul möchte ja gern die FED mit seinen Leuten besetzen, aber dieser Drive hat so ein bisschen gehapert zuletzt, weil er eben diese eine Dame, die wohl ein bisschen geschummelt hat, bei ihren Hypothekendarlehen da nicht weggekriegt hat. Und damit er wirklich neue Leute in der FED hat, die seine Politik bestimmen, braucht er da eigentlich jetzt schon eine Mehrheit. Und da kommen einige, die müssen im kommenden Jahr neu gewählt werden. Und wenn die jetzige Zusammenstellung dann so bleibt bei den FED-Mitgliedern, wählen die wahrscheinlich eher so hawkische Leute, die also zumindest stehen die da nur zur Wahl. Ich glaube, da stehen kaum so dovische, also vorsichtige, konturfördernde potenzielle FED-Mitglieder da zur Wahl. Also da weiß man noch nicht so ganz genau, wie die FED nun entscheiden wird. Aber ich glaube trotzdem, der Druck könnte doch von der Konjunktur größer werden. Außerhalb KI sieht es eben doch nach wie vor nicht so toll aus. Und ich bin ja immer sehr derjenige, der alles monetär sieht. Der Realzins in Amerika liegt bei 2%, in Europa praktisch bei 0. Und 2% ist relativ viel. Also früher, als ich anfing, war 4% normal. Aber im Zuge dieser permanenten doch Konjunkturstimulierung, die wir haben, ist das anders heute. Und die Amerikaner müssten eigentlich ihren Realzins senken, weil der war zuletzt vor der Krise, Finanzkrise 2007, war der so hoch. Also er ist schon eigentlich gefährlich hoch. Und da hat Trump vielleicht sogar wieder mal recht, weil eben hier entsprechend gesagt hat, dass der too late wäre, der gute genau, Powell. Ne?
Powell, ja.
Genau. Und der hat ja auch, beziehungsweise noch ein kurzer Satz dazu, recht gehabt, da wo jetzt alle gesagt haben, naja, die Zölle, die werden nur von den amerikanischen Verbrauchern getragen und die schlucken da die üble Medizin der Zölle. Aber jetzt kam raus zuletzt, dass nach einer neueren Statistik 51% der US-Unternehmen, der Importunternehmen, also die Zölle tragen und glaube 9% der ausländischen Produzenten, die Zölle mit durch eben rückläufige Preise senken, also mittragen. Also da hat er durchaus recht gehalten, ne, überhaupt nicht. Erst hat er gesagt, nee, also die Konsumenten, die werden da nicht so belastet. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Also es sind eher die Unternehmen, die jetzt belastet sind, was ja auch nicht gerade für die Konjunktur spricht.
Die Frage ist, wie lange man dieses Spielchen halt treiben kann, bevor man das nicht deutlich in den Unternehmensgewinnen sieht. Und dann
ist
natürlich die hohe Bewertung auch wieder
genau, ein der Fragezeichen. Punkt. Genau, das ist genau der Zusammenhang. Ja.
Und da kommen wir dann immer zu diesem guten alten, irgendwann kommt der Knopf, wo man sagt, jetzt ist es dann doch zu teuer.
Ja, richtig.
So weiß man halt nicht was.
Richtig. Also wenn man sich fragt, wohin geht die Börse, ist natürlich wirklich immer der Blick, wie teuer sind wir gerade, wie hoch sind die Kursgewinnverhältnisse, schon recht wichtig. Ist zwar vom Timing her ein ganz schlechtes Timing-Instrument, aber was so den Trend anbelangt, ist da nur ein großes Potenzial oder nicht, da ist die Gewinnfrage schon sehr wichtig. Hohe Bewertung ist eigentlich wenig Potenzial.
Da fällt mir nämlich in diesen Zusammenhang ein, wir haben dieses Jahr im Mai war es, glaube ich, haben wir kleine Podiumsdiskussion gehabt, wir beide, über so ein bisschen über die Historie, weil Focus Money großes Jubiläum hatte.
Ja.
Und am Ende haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, sind jetzt auch seit 50 Jahren mit ihrer Vermögensverwaltung im Geschäft schon, über so ein bisschen Erfolgsformeln, wie man eben langfristig erfolgreich ist in der Börse. Und dann sagen ihre zwei wichtigsten Sätze, handle antizyklisch und folge dem Trend.
Ja, das widerspricht sich natürlich.
Richtig, genau.
Ja. Also antizyklisch muss man handeln, vorsichtig sein, wenn alle anderen zu unvorsichtig sind. Und im Moment, neuester Global Fund Manager Survey von heute sogar, sind die schon reichlich unvorsichtig im Moment. Und sie wird meinen, witzigerweise, wo sie richtig liegen können, dass Aktien eben weltweit zu teuer sind. Und dann sollte man vielleicht kurzfristig mal sehen, ob der Trend nicht mal eine kurze Unterbrechung hat. Aber trotzdem, langfristig waren Aktien immer besser, sogar als Gold und vor allen Dingen besser als Bargeld, besser als Anleihen. Also man sollte sich den Aktienoptimismus nicht völlig austreiben lassen. Aber vom Timing her, jetzt sich riesig mit Aktien vollsaugen, ist wahrscheinlich nicht so gerade günstiger Zeitpunkt.
Ja.
Oktober kommt noch dazu, also schauen wir mal. Und Trump ist eben auch so ein schwarzer Schwan geworden.
Ja.
Er macht zwar viel Gutes für Amerika, aber er macht eben sehr viel, oder für die reichen Amerikaner auf jeden Fall noch mehr als für die Ärmeren. Aber er macht eben Probleme für den Rest der Welt, nicht? Und der Welthandel war lange ein Treiber für weltweites Wachstum. Welthandel ist immer stärker gewachsen als die Einzelkonjunktur in den einzelnen Ländern. Und im Moment wächst der Welthandel kaum noch, ich glaube so 1% oder so. Und das hat auch schrumpfende Tendenz. Also im Grunde haben wir da nicht den optimalen Zeitpunkt für meine Lieblingsanlageform Aktien.
Aber es ist am Ende des Tages und deswegen stimmen ja beide Sätze, selbst wenn man timingtechnisch im Moment mal vielleicht antizyklisch gar nicht so verkehrt ist, wissen wir doch auch am Ende des Tages, dass eben nicht die Welt untergehen wird und der langfristige Trend dann doch wieder länger hält, als man denkt.
Ja.
Genau. Das ist die Hoffnung, die wir haben, natürlich, logischerweise. Denn ohne Optimismus macht das Leben auch viel weniger Spaß.
Ja.
Herr, das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
ganz meinerseits. Viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder viel Spaß, konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben einen sehr schönen Rundumschlag gemacht. Ist mal ein bisschen anders als letztes Jahr, weil wir doch eine komplett andere Situation haben als noch vor 12 Monaten, als wir das letzte Mal hier das große Interview hatten. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year at monarch.com with code CONNECT. That's monarch.com, promo code CONNECT.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code HEALTH for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code HEALTH.